Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Mit Ute Wegmann und wie jeden Samstag mit Büchern für junge Leser. Mein Gast heute ist Illustrator, Schriftsteller, Schauspieler, Regisseur. Romane, Erstlesebücher, Bilderbücher hat er verfasst und auch Illustrationen zu Klassikern. Geboren wurde er im September 1965 in Düsseldorf, studierte Kommunikationsdesign an der Folkwang-Schule in Essen und war auch eine Zeit lang Mitglied des Ensembles Junges Theater in Düsseldorf. Einige seiner eigenen Geschichten haben Illustratoren, Kolleginnen und Kollegen bebildert. Er wiederum hat Geschichten zum Beispiel von dem befreundeten Schriftsteller Zoran Drenka illustriert. Über ein solches Gemeinschaftsprojekt sprechen wir später. Ich begrüße ganz herzlich Martin Baltscheid.
Ja, hallo Frau Wegmann.
Der kleine Herr Paul, Zara, der Fuchs, der seinen Verstand verlor, die Geschichten um den Löwen, der nicht schreiben konnte, die Belagerung, nur ein Tag, all das Titeln von Büchern der vergangenen zwei Jahrzehnte, viele mit Preisen ausgezeichnet, auch mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis oder dem Kinder- und Jugendhörbuchpreis. Aber in den letzten zwei Jahren, Martin Baltscheid, sind von Ihnen nicht ein oder zwei, sondern eine Vielzahl, genauer gesagt 11 oder 12 Bücher erschienen, viele davon nicht nur geschrieben, sondern auch von Ihnen illustriert. Ich habe mich gefragt, ist das eine zufällige Konzentration auf einen kurzen Zeitraum oder hatten Sie einen kreativen Schub?
Nee, eigentlich ist das der normale Output. Ich habe vorher nur viel weniger Bücher gemacht, weil es immer hieß, ja, nicht so viel. Und es gibt bei den Verlagen auch immer, oder gab es am Anfang so diese Konzentration, ja, mehrere Verlage, ist denn das richtig? Es ist so viel drin in der Birne und es will so viel raus. Und wenn sich die Möglichkeit ergibt, dann mache ich das auch. Das ist eigentlich ein Zwang, ne? Das erzählen müssen, das erzählen wollen und auch die große Lust an jedem dieser Themen. Ja, kann ich nichts für.
Wie unterschiedlich sind denn die Herangehensweisen an eine Idee, je nachdem, ob Sie nur schreiben oder ob Sie auch die Bilder liefern?
Also es gibt Projekte, die kann ich gar nicht selber machen. Ich habe jetzt mit der Sandra Brandstätter, machen wir gerade einen Comic. Ich habe was geschrieben über meine Söhne. Ich habe Zwillinge, Ben und Theo heißen die. Und dann haben wir bei Belz so ein Buch gemacht über Zwillinge und über meine Familie auch. Und da macht die Sandra einen Comic. Und die zeichnet auf eine Art und Weise, das kann ich gar nicht. Illustratorenkollegen sind Fachkräfte auf eine Art, also schaffe ich nicht, die sind besser. Die sind besser für bestimmte Projekte. Und ich suche mir dann die Projekte raus, wo ich sage, das kann keiner so gut wie ich. Und die anderen, da suche ich mir halt die tollen Kollegen.
Laufen denn beim Schreiben automatisch trotzdem die Bilder ab?
Ja, es ist ja beim Bilderbuch, und das sind ja alles, ob das Comics sind oder Erstlesebücher, alle meine Bücher funktionieren mit Bildern. Das heißt, während ich schreibe, und das ist ja der große Spaß beim Bilderbuch, die Abfolge zwischen dem Text, also den Bildern im Text, und dann den Bildbildern, sag ich mal. Und wenn diese Abfolge klug ist, dann ist es ein tolles Bilderbuch und dann ist es überhaupt ein tolles Buch. Und das kann ich mir als Autor nicht nehmen lassen. Also gerade in einem Bilderbuch weiß ich ja, was ich sehen will auf dem Bild. Und dann kommt es aber dazu, wenn ich die Kollegen frage und sie zeichnen dann und sie sehen dann auch, hier ist der Text und hier in dem Bild, da schreibe ich auch rein, so ja, da und da, das und das soll auf dem Bild passieren. Und sie sind aber immer eingeladen, eine eigene Idee zu entwickeln. Und wenn die besser ist als meine, dann wird die auch genommen. Aber an sich ist das die große Liebe bei den Bilderbüchern, diese Kombination zu machen, diese kluge Abfolge. Hier erzählt das Bild weiter, hier ironisiert es, hier bestätigt es. Und um das klug zu machen, muss ich das natürlich auch schon oder habe ich das auch schon im Skript mitformuliert.
Jetzt haben Sie es gerade schon so ein bisschen beschrieben, wie Sie arbeiten. Das heißt, Sie zeichnen oder Sie formulieren tatsächlich die Bilder schon auch neben dem Text, die Sie dann gerne hätten. Ich hätte Sie als nächstes nämlich gefragt, wie gut können Sie eine Geschichte loslassen, wenn sie von einer Kollegin, einem Kollegen illustriert wird?
Bei dem Comic zum Beispiel, Sandra schickt dann die Scribbles und da sind dann schon so viele Ideen drin, die ich gar nicht hatte, die das ganze Buch erweitern, die was hinzufügen. Und dann kommt es zu dem Punkt, wenn ich die Scribbles dann sehe, dann merke ich, ach guck mal, dann verändere ich nämlich wieder den Text aufgrund der Arbeit der Kollegin und des Kollegen. Und dann wächst es zusammen. Und Das ist ein unglaublicher Spaß. Also du ziehst los mit einem Ziel, aber du weißt nicht so richtig, wie es werden wird. Du hast nur einen Qualitätsanspruch und dann merkst du während der Arbeit, ach guck mal, das ist im Bild, das hat sie so gut gemacht, das kann ich im Text, kann ich das weglassen. Und hier arbeiten wir mal mit Sprechblasen und hier arbeiten wir so und hier machen wir es anders. Und sag mal, es ist wie eine perfekte Ehe, wo man weiß, ja, man setzt sich auseinander, aber am Ende ist nicht ein fauler Kompromiss, sondern es ist Konsens. Und dieses Glück beim Arbeiten mit Kollegen, das ist was ganz Besonderes. Und wenn ich alleine arbeite, dann verschaffe ich mir dieses Glück sozusagen dadurch, dass ich die Sachen lange liegen lasse. Also ich habe den Text, ich habe geschrieben, was für Bilder ich will und dann arbeite ich als Illustrator an meinem eigenen Text und dann mache ich Bilder und da lasse ich den Illustrator zu. Also ich lasse auch frische Ideen zu. Und dann male ich vielleicht doch mal was da gar nicht im Text steht, weil ich denke, das passt mir jetzt aber, da habe ich aber Lust drauf. Und wenn ich das gemacht habe und das Buch zusammensetze, dann lasse ich es liegen. 2-3 Wochen lasse ich es liegen, mache was anderes. Und dann gucke ich wieder drauf auf das Projekt und dann tue ich so, als wäre es eine Arbeit von einem, den ich nicht leiden kann. Und dann lese ich es durch und dann suche ich die Fehler und dann finde ich sie auch. Mit diesem frischen Blick, ich mein Lektor heißt ja übersetzt, der erste Leser. Und dann bin ich selber mein Lektor, mein erster Leser. Und dann finde ich all die Dinge, wo ich es verbessern kann, wo ich es schleifen kann, wo sich es dann auch verändert. Und dieses Glück der zweiten, dritten, vierten, fünften Fassung, wo es dann immer mehr zusammenwächst, das ist so für mich die große Freude an der Arbeit.
Zum Glück mit einer Kollegin ist es ja gerade gekommen in einer Kategorie, die Sie gerade schon erwähnt haben, nämlich dem Kindercomic, eine großartige Geschichte über Angst und einen Körpertausch mit sehr amüsanten Figuren und Szenen und charmant witzigen Details in Text und Bild. Im Mittelpunkt das Mädchen Selma, das Angst vor Hunden hat und ausgelöst durch den beschwichtigenden Satz der Mutter, du musst dich nur in sie hineinversetzen, tauscht Selma mit einem fliederfarbenen, gerade vorbeistreunenden Hund den Körper. Selma tauscht Sachen, im Untertitel Hundeleben, so der Titel. Wir folgen also Selma als Hund und dem Hund als Mädchen. Bebildert hat den Comic die 1989 geborene Anne Becker, eine freie Grafikerin und Comiczeichnerin. Martin Waldscheid, was man so ganz deutlich spürt, ist Anne Beckers Kenntnis und vor allen Dingen auch wirklich Liebe zu den Hunden. War das ein Stück weit in der Zusammenarbeit eine Voraussetzung?
Nee, ich habe vorher mit Anne schon gearbeitet und die kann alles zeichnen. Aber sie hat selber einen Hund, jetzt einen ganz frischen. Und da ist er natürlich als Anschauungsmaterial immer zu Hause. Ich finde auch, die Hunde sind in dem Buch, oder der Hund, oder es sind ja mehrere Hunde da auch noch, kommen vor, großartig getroffen. Die sind voller Leben, die sind voller Wärme, die sind voller Witz und Ironie. Und ja, das hat auch riesig Spaß gemacht. Also ich bin auch ganz glücklich, dass der Kibitz Verlag das gemacht hat, weil ich finde, das Schwerste im Leben für jeden Menschen, ob das Kind oder Erwachsene ist, ist, seinen Standpunkt zu verlassen. Und diese Übung, sich in etwas hineinzuversetzen, was man eigentlich nicht leiden kann, also in eine andere Meinung, in einen Gegner, um den zu verstehen, nicht um ihn zu besiegen, um seine Ängste abzubauen, ist eine großartige Metapher. Und ich hoffe, wir machen noch viele weitere Bücher mit der Mechanik, weil das einfach toll ist und weil das Frieden schafft. Für die Kinder, also wenn die das lesen, haben die einen heiden Spaß daran, dass die Selma jetzt Hund geworden ist und die Welt aus der Hundeperspektive sieht. Aber sie lernen eben auch, ich kann immer hingehen und sagen, der andere ist doof, das ist nicht meiner Meinung, finde ich doof und schieb den auf die Seite. Oder habe ich gesagt, ich versuche jetzt mal den Standpunkt zu wechseln. Und letztendlich ist es ja auch das, was Demokratie ausmacht, Standpunkt wechseln, zuhören, überlegen, was ist dran und, wie ich eben schon sagte, eine Gemeinsamkeit finden, eine Lösung finden. Und deshalb macht es dieses Buch auf einer Metaebene für mich nochmal besonders wertvoll.
Sie haben es ja gerade schon angedeutet und ich habe es schon gesagt, es gibt diesen Untertitel, nämlich Hundeleben. Das heißt, Selma wird noch andere Sachen tauschen. Also es ist eine Serie.
Ja, also... Vorausgesetzt, wir verkaufen genug Bücher, da muss man immer ja, machen wir weiter. Also das kannst
du
ja.
Da bin ich jetzt mal zuversichtlich.
Ja, ich wünsche es mir sehr. Der Kindercomic hat große Schwierigkeiten, Vorurteilen belastet. Aber das ist eine ganz feine, sehr kluge Kunst. Keine billige Lesehilfe, sondern es ist echt eine Kunst. Und gerade wie Anne Becker das gestaltet.
Es sind wirklich großartige Figuren, ein tolles Mädchen, schon auf dem Cover, wie sie sich da verrenkt und versucht, dem Hund irgendwie nahe zu kommen, indem sie sich hineinversetzt, ist ganz toll. Zur Serie entwickelt haben sich ja auch die Geschichten vom Löwen. Auch hier ist 2019 ein neuer Titel erschienen, die Geschichte vom Löwen, der nicht schlafen konnte. und alle Tiere um Rat fragt, die ihm ihre Tricks verraten, aber nichts klappt, bis er schließlich am Schluss erkennt, ihm fehlt ein Kuscheltier. Wer oder was das sein wird, verraten wir nicht. Witzig, gereimt, von ihm bebildert in der, ich sag das jetzt mal, sehr typischen, farbkräftigen, expressiven Baltscheid-Manier. Sind es die kleinen Alltagssorgen und die Fehlbarkeit eines so mächtigen Tieres, die diese Geschichten um den Löwen, die das den Kindern so angetan haben, dass der so beliebt ist? Ich weiß nicht, wie viele Bücher Sie mittlerweile gemacht haben mit dem Löwen.
Also wir haben, glaube ich, 6 Bilderbücher gemacht und noch ein paar Vorlesebücher. Das Tolle an dem Löwen ist, es ist eigentlich so ein grummeliger, cholerischer, aber herzensguter Papi, dem die Sachen nicht gelingen. Und scheinbar macht es Kindern große Freude, einen Erwachsenen auch mal scheitern zu sehen. Und weil der das auf so eine sympathische Art macht, funktioniert es gut. Und es funktioniert ja nicht nur bei Kindern gut. Also die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte, funktioniert auf Managerseminaren, in Altersheimen, funktioniert überall. Das Schöne an den Löwengeschichten, klar, der Alltag, das Banale, man muss nicht immer gleich die Welt retten. Ne? Manchmal reicht es auch, wenn es einem gelingt, sauber in den Schlaf zu kommen und wenn es mit Hilfe eines Kuscheltieres ist.
Sprechende Tiere gab es ja früher auch schon oft in ihren fabelähnlichen Geschichten. Nun gibt es gleich 5 neuere Bücher mit Tieren zu den Themen Mut und Zuversicht, sich akzeptieren und an sich glauben. Im Mittelpunkt stehen entweder ein kleiner Affe, ein Hund, eine Tigerin, eine Koala, jeweils 36 Seiten mit sympathischen, charmanten Tierfiguren. Alle, die in dem ausdrucksstarken Baltscheid-Strich daherkommen, mit großen, bewimperten Augen und kleinen rosa Zungen. Die sind alle toll, finde ich, aber eine hat mir besonders gefallen, nämlich die Koala-Bedenkenträgerin Typ Glas halb leer, die auch von 3 positiv gestimmten, gut behelbten Marienkäfern kaum umgestimmt werden kann. Wie ist es denn bei Ihnen? Haben Sie einen Liebling?
Ja, alle. Also alle meine Tiere. Aber es sind natürlich ein paar autobiografischer als andere. Und ich meine, unautobiografisches Schreiben ist ja gar nicht möglich. Das ist ja Quatsch. Ne? Ich kann ja gar nicht anders, als aus meinem Ideen- und Lebensfundus zu schöpfen. Aber der Koala, könnte Regen geben, das ist 100% Martin Baltscheid, der in jeder Tischkante einen Schädelbasisbruch sieht und sich immer Sorgen macht und sich immer um die Gesundheit seiner Leute, seiner Familie kümmert, der oft nachts wach liegt und sich vorstellt, was alles schief gehen kann. Und das ist sehr anstrengend. Und in dem Buch wird es halt thematisiert auf eine lustige Art, damit, also ich will ja auch über mich selber lachen können.
Sie haben sich ja sogar getraut, ein Einhorn zu malen.
Ja, absolut. Ja, volle Pulle. Und es gibt ja letztendlich keine falschen Themen und keine Flachheiten. Es kommt ja immer darauf an, wie man das behandelt. Wie breche ich das? Was zeige ich? Und wie viel Tiefe lasse ich zu? Wie viele Ebenen lasse ich zu? Also eine Ebene für Kinder ist natürlich immer dabei und die ist zuerst. Aber dann kommt die Ebene für die Erwachsenenvorleser. Also so eine richtig gute Bilderbuchgeschichte ist ja 4, 5 Geschichten wert. Und ich möchte, dass, wenn ich mal 100 bin und die lesen immer noch den Löwen, dass sie sagen, wow, das war als Kind schön, das ist auch für mich als Großvater noch schön.
Die Bilderbücher sind ja für Kinder ab 4. Es gibt natürlich auch Pappen, die Sie gemacht haben, die sind dann für noch kleinere. Ich hätte Sie das jetzt auch gefragt, denn alle Bilderbücher sind mit einem Nachwort versehen, das sich ja ganz explizit an die Eltern richtet, sowie der Einstieg in den Roman, den Sie jetzt noch geschrieben haben, der jetzt dieses Jahr rauskommt, sich ja sogar im Vorwort explizit an Erwachsene, Vorlesende richtet und da die Eltern oder Vorlesenden aufruft, neugierig zu bleiben, gut miteinander zu leben und den Planeten zu erhalten und im besten Fall zu verbessern. Betrachten Sie sich als eine Art Botschafter der Kinder?
Also eher so mein... Wie soll ich das jetzt sagen? Also eher so mein eigener Botschafter. Und hier muss ich sagen, die Bilderbücher, von denen wir jetzt sprechen, ist ja ein neuer Verlag, ein Affenzahnverlag. Die haben ja mit Taschen angefangen. Die machen Schuhe, die machen Tasche, die machen Produkte für junge Familien. Und die sind zu mir gekommen und haben gesagt, wir wollen eine Geschichtenwelt. Da denkst du zuerst, oh, eine große Firma und jetzt machen die Bücher. Und ich bin ja keine Werbeagentur, ich bin ja ein Schriftsteller. Und ich habe ja mein Werk und ich habe meine Agenda. Und dann kamen die und haben gesagt, wir wollen Werte vermitteln. Und dann habe ich gedacht, ja, das mache ich auch. Ich vermittle mit jedem meiner Bücher einen Wert, eine moralische Vorstellung, eine Meinung. Ich habe eine Meinung. Und die ist vielleicht gar nicht Anwalt der Kinder, sondern das ist meine Ansicht, also mein Standpunkt. Und den breite ich sozusagen in meinen Geschichten mit Humor und Ironie, weil ich ja nie weiß, ob der Standpunkt bleibt. Ne? Ich muss was anderes erfahren, ich sehe was anderes, ich lerne dazu und vielleicht ist dann der Standpunkt von vor 2 Jahren gar nicht mehr der von heute und in Zukunft auch nicht mehr. Aber das ist sozusagen der Anspruch, den ich als Schriftsteller habe. Ich habe ein Leben, ich habe Erfahrung, ich habe Familie, ich lebe wie alle anderen und dann gibt es Erkenntnisse, es gibt einen Impuls, wo ich sage, darüber will ich erzählen, das will ich jetzt machen und das hat was mit mir zu tun und ich empfinde so und deshalb werden die anderen höchstwahrscheinlich Ähnliches empfinden und davon erzähle ich, also jetzt bei den Affenzahnbüchern, da gibt es eine große Botschaft und die heißt, wir sind alle unterschiedlich und es ist gut so, dass wir unterschiedlich sind, weil wir als Gruppe unterschiedlicher Wesen richtig gut funktionieren. Wir brauchen den Widerspruch, wir brauchen den Zank, wir kommen auf Lösungen durch Streit. Ich meine, das ist Demokratie. Wir können nicht auf die Leute schimpfen, die andere meinen. Ja, manchmal sind sie so dusseliger Meinung, dann können wir sagen, ey Himmel, dann bist du wirklich jetzt auf dem Holzweg. Aber dann gibt es so ein Buch auch in der Reihe von den Affenzahnbüchern, sagt, du bist okay. So, und dann haben wir das Buch gemacht und habe ich gedacht, du bist okay, ist das nicht ein bisschen flach? So, dann habe ich dieses Buch gemacht und dann habe ich das ausprobiert. Und dann, immer wenn es zu Hause irgendwie Dinge gibt, wo ich gedacht habe, finde ich eigentlich doof, bei meinen Kindern jetzt, ne, das finde ich schwach oder das finde ich doof, das finde ich frech oder so. Dann habe ich aber geguckt, wie kriege ich die Kritik angebracht, aber behalte das Gefühl meinen Leuten gegenüber, dass ich sage, du bist okay, auch wenn du meiner Meinung nach da jetzt falsch liegst oder dass ich das nicht gut finde. Ich schiebe damit niemand weg und mache damit niemand zum Feindbild und gebe niemandem die Schuld. Und das ist eine Art und Weise, miteinander umzugehen, die auch unterschiedliches Denken miteinander möglich macht. So, unter dieser Prämisse stehen all diese Affenzahnbücher und auch dieser große Roman, wo wir auf eine sehr wilde Art und Weise 7 völlig fremde Tiere, die nichts miteinander zu tun haben, in ein Abenteuer schicken, das sie miteinander bewältigen müssen und es auch schaffen. Dauert ein bisschen, sonst wäre es ja kein Buch, kein spannendes. Als die Affenzahn-Leute mich gefragt haben, ob ich das mache, war ich am Anfang sehr skeptisch. Ne, geht das so als freier Schriftsteller? Es geht wunderbar und dabei kommt etwas heraus, was mein Werk auch ist. Und da muss man ja immer drauf achten. Es gibt auch Auftragsarbeiten, wo ich sage, nee, das ist nicht meins. Und die sage ich dann auch ab. Wenn ich meine Freiheit, meine künstlerische Freiheit da nicht leben kann, dann sage ich ab. Egal wie viel die zahlen. Und bei Affenzahn ist es ein großer Glücksfall.
Jetzt vielleicht noch mal ein Satz meinerseits zu dem großen, etwas größeren Roman. Es ist fast eine Art Schöpfungsgeschichte, die Sie da geschrieben haben. 3 Göttinnen, Mond, Blumenriese und Elefantin, suchen Freunde für den kleinen einsamen Affen, den eine Göttin geschaffen hat und der auf der Insel der Ideen lebt. Das ist eine komplexe, durchaus komplexe Angelegenheit. Sie haben es schon erwähnt, das ist ein neuer Verlag, ein Verlag, der eigentlich ein Unternehmen ist, der also Taschen, Schuhe, Kappen und so weiter herstellt. Und deswegen war es eine Auftragsarbeit. Das heißt, die Tiere waren, vermute ich, vorher schon da. Der sorgenvolle Koala, das einsame Äffchen und die bemutternde Tigerin.
Ja, aber die waren nicht in ihrem Charakter da. Die waren als Figuren da.
Nur als plakative Figuren, ne? Also die Rucksäcke sehen dann aus wie ein Äffchen oder wie eine Tigerin und haben diese Gesichter, ne?
Wir sind sozusagen den umgekehrten Weg gegangen. Also wenn wir jetzt den Löwen nehmen, ne, der wird jetzt hoffentlich demnächst bald eine Fernsehserie. Und dann kommen die Taschen und das ganze Merchandising kommt dann dazu. Hier haben wir sozusagen den umgekehrten Fall, ne? Wir haben die Tiere schon in verschiedenen anderen Produkten und jetzt brauchen die eine Geschichte. Du hast da 12 Tiere und zu denen musst du dir was erfinden. Und dann haben wir den Charakter gegeben, Stärken und Schwächen und haben das zusammen entwickelt. Und das war super spannend und auch da immer das, was mir nicht gefällt, das mache ich nicht. Wird am Ende etwas entstehen, wo ich sage, ja, das ist meins. Ich wusste das vorher auch noch nicht, aber genau das ist es.
Weit entfernt vom Auftrag, sondern wie man dem Vor- und Nachwort entnehmen kann, ein freudvolles Freundeprojekt ist Sonntagsblätter. Ein Dialog zwischen Maler und Schriftsteller, zwischen Baltscheid und Renker. Erzählen Sie vielleicht ganz kurz, weil wir haben schon leider gar nicht mehr so viel Zeit, erzählen Sie vielleicht ganz kurz, wie das zustande kam.
Ja, mein lieber Freund Zoran Drevenka, für mich einer der besten Autoren hier im Land. Wir telefonieren jeden Tag und quatschen viel und er weiß von meinem Kummer, dass ich immer jammer. Ach, ich wäre so gerne Künstler, Maler und ich würde am liebsten den ganzen Tag nur malen und gar nichts anderes machen. Und dann hat er gesagt, so hör auf zu jammern, du malst mir jetzt jeden Sonntag ein Bild und ich schreibe einen Text dazu. Und dann habe ich jeden Sonntag ein Bild gemalt. Mal auf einem kleinen Blatt Papier, mal was mit Buntstift, mal was mit Wasserfarben, später dann auf dem iPad. Und so habe ich 52 Bilder gemalt. Montags hat er die Bilder bekommen und hat einen Text dazu geschrieben. Und das haben wir in ein Buch gepackt. Wichtig bei dem Buch ist, die Bilder sind zuerst. Also ich hatte nur das Motiv, ich hatte was, wo ich sagte, das will ich jetzt malen, das will ich jetzt zeichnen, die und die Idee habe ich aus dem Leben heraus, aus der Wut heraus, aus der Neugier heraus. Und zu diesen Bildern hat der Zoran Gedichte, Kurztheaterstücke, Short Stories geschrieben. Und das ist ein unglaublicher Spaß gewesen, nicht nur für uns, sondern auch wenn man das Buch dann vor sich hat, bei Stuart und Jacobi gibt es das, DIN A4, große Bildseiten, und dann guckt man das und arbeitet mit der Vorstellung, mit der eigenen Erinnerung, mit der eigenen Kreativität und denkt sich so, was würde ich dazu schreiben? Gedichtchen, was für ein Gefühl habe ich und so weiter. Und dann liest man in dem Buch, was der Drevenka dazu geschrieben hat. Und das macht total Laune.
Ja, und jetzt sind wir natürlich alle sehr neugierig. Das erste Bild, ich will es nur mit wenigen Worten beschreiben, ist ein Elefant, der auf den Hinterbeinen steht, auf den Hinterfüßen, sich reckt, irgendwie ein Obst von einem Baum zu pflücken scheint mit dem Rüssel. Er ist in Rot gehalten. Wir haben einen blauen Hintergrund, alles ein bisschen verwischt. Und das ist das erste Bild gewesen. Und ich würde Sie jetzt bitten, auch wenn es nicht Ihr Text ist, dennoch den Text Unerreichbare Helden zu lesen.
Unerreichbare Helden. Mein Vater lacht. Du kannst nicht alles haben, was du haben willst. Mein Vater küsst mich. Ich bin so froh, dich zu haben. Mein Vater dreht sich im Kreis, bis ihm schwindelig ist. Und dann setzt er sich auf den Boden, und ich klettere auf seine Schulter. Und ich bin der Sohn des Königs. Mein Vater liest die Zeitung und hört dabei Radio. Nur wer schweigt, bekommt Antworten. Mein Vater steht im Tor, und wenn er einen Ball hält, tippt er sich an seine Schiebermütze. Alles ist in Ordnung. Ich kümmere mich darum. Mein Vater weiß, wer ich bin, weil ich weiß, wer er ist.
Vielen Dank, Martin Baltscheid. Das war der erste Text aus dem Buch Sonntagsblätter, der Text von Zoran Drenka, die Bilder von Martin Baltscheid. Sie haben es zwar eben schon erwähnt, ich will es trotzdem noch mal ganz kurz sagen. Es sind 52 Bilder, 52 Texte, Gedichte, Kurzgeschichten. Ja. Es beginnt mit dieser berührenden Vater-Sohn-Geschichte. Es gibt Liebes- und Freundesgedichte, Texte vom Tod, vom Wettkampf, vom Unrecht und vom Vergessenwerden. Mit Titeln wie Blöde Logik, Das Lied der Zwerge, Oskar dachte, er hat es im Griff, Ego. Es sind Ihre ganzseitigen, meist farbprächtigen Gemälde, aber auch Buntstift- und Tuschezeichnungen, mal grob, mal fein gearbeitet, mal komplett ausgefüllte Seiten, mal viel weißer Hintergrund. Es scheint, Martin Baltscheid, als hätten Sie eine Bestandsaufnahme all Ihrer technischen Möglichkeiten gemacht, also ein Stück weit auch mit diesem Projekt Ihre Grenzen ausgelotet.
Ich habe in einem sehr schönen Buch, Die Schlange im Wolfspelz, gelesen, dass der Alfred Döblin jedes seiner Bücher anders geschrieben hat. Und es gibt auch unter den Illustratoren und Malern große Stilisten und du erkennst es sofort. Natürlich habe ich mich ausprobiert, aber es ist doch immer ein Martin Baltscheid-Bild. Oft hat der Zufall auch diktiert. Also wenn ich ein Bild hatte und da waren nur die Kinderstifte, dann habe ich die halt genommen. Ich zwinge mich nicht zu meinen eigenen Regeln. Und trotzdem, es gibt Verwandtschaft, es gibt Einheit. Also es ist schon eine runde Sache. Aber jetzt beim zweiten Buch, wir sitzen am zweiten Buch, da sind die Bilder, da rutschen die ein bisschen mehr zusammen. Da sieht man mehr eine Stilistik, die zusammenpasst. Aber es ist und bleibt für mich ein totales Projekt künstlerischer Freiheit, traumwandlerischer Freiheit. Und das verdanke ich meinem lieben Freund Zoran Drevenka. Also ohne den hätte ich das so nie gemacht. Da bin ich echt sehr glücklich.
Sind denn die Bilder in einem Wurf entstanden?
Ja, die sind immer in einem Wurf entstanden. Ich habe die angefangen und dann zu Ende gemalt. Manchmal habe ich natürlich länger gebraucht als einen Sonntag, mal eine Woche, aber immer in einem Wurf. Ja, die wurden auch nicht nachbearbeitet, so wie die Texte auch nicht nachbearbeitet werden. Der Zoran kriegt das Bild und meistens habe ich mich geärgert, wenn ich eine Woche gemalt habe, dann kam nach 10 Minuten das Gedicht. Da habe ich gedacht, das ist ungerecht verteilt, aber weil das so viel Spaß gemacht hat und ja, es ist für mich so ein Startschuss auch in eine freie Welt der Malerei.
Martin Baltscheid, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Wir sprachen über viele Bücher, über die Sonntagsblätter bei Jacobi und Stuart, über Selma tauscht Sachen beim Kibitz Verlag über Könnte Regen geben und alle anderen Geschichten im Verlag Affenzahn. Sie können die ganze Sendung gerne noch einmal anhören auf unserer Deutschlandfunkseite www.deutschlandradio.de. Dort kann man natürlich auch die ganzen Angaben zu den Büchern finden. Oder Sie schauen noch mal in die Deutschlandfunk-Audio-App. Hier folgt nun Forschung aktuell. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.